Wir fahren mit der Straßenbahn Nummer 5 im 20. Wiener Gemeindebezirk. Am Gaußplatz angekommen, steigen wir aus. Denn in einem der Gebäude hier hat Kitty Suschny, damals noch Kitty Pistol, gewohnt. Kitty erzählte unserer Interviewerin Tanja Eckstein 2003 Folgendes.
Im Ersten Weltkrieg war mein Vater Dr. Saul Pistol, Arzt in der österreichisch-ungarischen Armee. Und meine Mutter Malvine Glaser war eine Rotkreuz-Krankenschwester. Er stammte aus Wien, sie aus Böhmen. Die beiden haben sich während des Krieges getroffen. Sie heirateten 1919 und ein Jahr später bekamen sie einen Sohn, den sie Harry nannten. 4 Jahre später hat Harry eine Schwester bekommen. Das war ich, Kitty. Man kann wohl nicht sagen, dass Harrys Freude übertrieben gewesen wäre, als ich nach Hause gebracht wurde. Er warf einen Blick auf mich und empfahl meinen Eltern, mich aus dem Fenster zu werfen. Meine Mutter hat perfekt Deutsch und Tschechisch gesprochen, aber mein Vater konnte nur Deutsch. Wenn meine Mutter also hinter seinem Rücken über etwas sprechen wollte, unterhielt sie sich mit ihren Freundinnen auf Tschechisch. Mein Vater hat dann immer gelacht, sich zu mir gewandt und gesagt, deine Mutter versucht mich zu verkaufen. Wir hatten viele jüdische Nachbarn. Mein Vater hatte seine Arztpraxis im 2. Stock des Hauses und meine Mutter arbeitete als seine Assistentin. Im 1. Stock des Hauses wohnte die Familie eines jüdischen Pelzhändlers. Gegenüber lebte das Fräulein Lettfuß. Sie war eine überzeugte Sozialdemokratin. Und die alte Frau Schmitz lebte dort auch. Sie war Monarchistin. Eine jüdische Monarchistin. Und es gab auch die Familie Steinmetz mit 3 Töchtern. 2 sind nach Frankreich geflüchtet und eine ging nach Spanien, um im Bürgerkrieg zu kämpfen. Wir sind keine sehr religiöse Familie gewesen, aber wir hielten die hohen Feiertage ein. Einmal haben wir sogar Weihnachten gefeiert, weil wir eine Zeit lang ein christliches Hausmädchen hatten. In dem Jahr damals kaufte meine Mutter einen Baum. Aber als sie ihn nach den Feiertagen weggebracht hat, habe ich nicht aufgehört zu weinen. Mutter ist wütend gewesen und hat geschworen, dass wir nie wieder einen Baum haben würden. Und wir hatten nie wieder ein christliches Hausmädchen. Und auch keinen Baum. Dann, 1931, bekam mein Vater ohne Vorwarnung einen schweren Herzinfarkt und ist gestorben. Er war 55 Jahre alt. Mutter war nur 37. Das Leben ging weiter. Mit meiner besten Freundin Ilse Maurer, die ebenfalls am Gaußplatz wohnte, bin ich in eine benachbarte Schule gegangen. Im Februar 1938 ist Mutter in die Schweiz gereist, um ihre Cousins zu besuchen. Die haben zu ihr gesagt, Hitler würde bald in Österreich einmarschieren. Sie haben ihr geraten, das Land zu verlassen. Aber sie hat gedacht, die sind verrückt. Es war nicht das einzige Mal, dass sie so etwas gedacht hat. Der Vater von Ilse Maurer stammte aus Polen und hatte dort schrecklichen Antisemitismus erlebt. Er sagte einmal, wenn Hitler nach Österreich kommt, wird er uns alle umbringen. Mutter meinte wieder einmal, dieser Mensch ist Meschugge, er solle sich beruhigen. Aber dann, ein paar Wochen später, sind die Deutschen tatsächlich in Österreich einmarschiert. Und plötzlich hingen vor jedem Geschäft in Wien Nazi-Flaggen. Plötzlich war der Antisemitismus überall. Niemand hat uns noch zugewinkt, wenn wir aus dem Haus gegangen sind. Wir wurden behandelt, als ob wir nicht existierten. Aber es ist noch schlimmer geworden. Juden sind in den Straßen geschlagen worden. Geschäfte wurden geplündert. Meine Mutter hat Harry und mich davor gewarnt, die Wohnung zu verlassen. Wir durften nicht einmal mehr in den Park gehen. Da war ein Schild mit der Aufschrift »Nur für Arier«. Wir durften nur noch zu bestimmten Zeiten einkaufen gehen. Es war schrecklich. Der Direktor unserer Schule ist gezwungen worden, zurückzutreten. Und ein neuer ist gekommen. Und der war ein echter Nazi. Wenn jetzt ein Lehrer in den Klassenraum gekommen ist, mussten wir aufspringen und Heil Hitler rufen. Nicht alle sind so gewesen und eine Lehrerin war zu Juden besonders freundlich. Ich erinnere mich noch an ihren Namen. Caroline von Krasnick. Ich entsinne mich noch an den zweiten Schultag unter dem neuen Direktor. Als Fräulein von Krasnick hereinkam, sind wir aufgesprungen und haben Heil Hitler gerufen. Sie aber hat uns angestarrt und gesagt, setzen. Dann hat sie in das Klassenbuch geschaut und hat gesehen, dass die jüdischen Kinder ganz nach hinten gesetzt wurden. Sie hat ganz finster geblickt und sehr laut gesagt, seid ihr alle verrückt? Geht zurück auf eure richtigen Plätze. Und sie ist nicht die Einzige gewesen, die sich darum bemüht hat, uns jüdische Kinder gut zu behandeln. Und dann, ein paar Monate später, wurden alle jüdischen Kinder aus der Schule geworfen. Und ich musste in eine jüdische Schule gehen. Da war ich 14. Harry, der zu der Zeit 18 war, ist in die Schweiz geflüchtet. Meine Mutter hat gesagt, auch ich müsse einen Weg finden, um wegzugehen. Sie hat nicht gedacht, dass sie selbst weggehen muss, weil Vater Offizier in der Armee gewesen war und sein Ansehen sie beschützen würde. Meine Freundin Ilse und ich wollten nach Palästina ziehen. Darum sind wir eines Tages zum Palästinaamt gegangen. Aber ich habe verstanden, dass die Kosten zu hoch waren und keiner in unserer Familie hatte Geld. Als wir an dem Tag niedergeschlagen zurück zu Ilses Haus gegangen sind, stand Ilses Mutter vor der Tür und rief, geht sofort zum Büro der jüdischen Gemeinde. Sie nehmen Anträge für einen Kindertransport nach England. Mit 14 dürft ihr da gerade noch mit. Ich habe zu ihr gesagt, dass ich meine Papiere nicht dabei hätte. Aber Ilses Mutter war schon bei meiner Mutter gewesen und hatte die Papiere für mich geholt. Also sind wir alle über den Donaukanal in den ersten Bezirk zur jüdischen Gemeinde gelaufen. Und von da an ist es schnell gegangen. Ausfüllen der Dokumente, eine ärztliche Untersuchung. Wir würden nach England fahren. Ich lief nach Hause, um zu packen. Am 10. Dezember 1938 sind wir von meiner Mutter und Ilses Eltern zum Bahnhof nach Hütteldorf gebracht worden. Es ist beinahe Mitternacht gewesen, als wir dort ankamen. Kleine Kinder haben geweint und geschluchzt. Ich erinnere mich an ein Baby, das gerade einmal 6 Wochen alt war. Eltern haben ihre Kinder Fremden übergeben und mussten zusehen, wie sie den Zug bestiegen. Manche Kinder hatten ihre Namensschilder umgehängt. Meine Mutter stand da und riet mir, nicht bis ganz nach England zu reisen, sondern den Zug in Holland zu verlassen. So, hat sie gemeint, könne ich zu Fuß nach Hause zurückkommen. Nur für den Fall das. Und ich würde nicht nach Hause zurückkommen können, wenn ich den Kanal überqueren müsse. Und so habe ich sie dann verlassen. Ich reiste in einem Zug in Richtung England. Meine Mutter ist, ich denke immer noch daran, allein nach Hause gegangen in jener Nacht. Kein Ehemann, kein Sohn und nicht einmal ich. Und dann sind wir in England angekommen. Wir haben überhaupt kein Wort Englisch gekonnt. Alles ist so verwirrend gewesen. Gott sei Dank hatte ich Ilse. Wir sind in die Baracken eines Sommerlagers in Dovercourt geschickt worden, einem schönen Ort direkt an der Kanalküste. Aber es war Dezember und eiskalt. Das erste Mal seit 20 Jahren hat es an der Küste geschneit. Tag für Tag sind Leute gekommen, die Kinder zum Adoptieren gesucht haben. Sie wollten vor allem sehr kleine Kinder. Eines Tages kam eine Frau aus Manchester an. Ich habe gehört, sie würde nach 10 jungen Mädchen ab 14 Jahren suchen. Ich schnappte mir Ilse. Komm, lass uns bei der Zirkusveranstaltung auftreten. Vielleicht werden wir ausgewählt. Und das wurden wir auch. Ilse und ich wurden in eine Pension nach Southport gebracht. Das ist an der Westküste von England, etwa 50 Kilometer von Manchester entfernt. Es ist ein koscheres Haus gewesen. Wir waren zu 9 und man hat uns gesagt, dass wir jeden Samstag zur Synagoge gebracht werden. Beim ersten Mal dort bin ich sofort zum Shames, dem Synagogendiener, gegangen und habe ihm gesagt, dass meine Mutter wirklich ganz dringend nach England kommen will. Sie hatte Papiere ausgefüllt und versucht, Arbeit als Dienstbotin zu bekommen. Und die Engländer ließen nur Leute herein, die als Köche oder Hausmädchen arbeiten wollten. Er hat mir versprochen, zu versuchen, etwas zu tun. Aber natürlich wurde das nichts, denn zu dieser Zeit befanden wir uns schon im Herbst 1939. Der Krieg hatte angefangen und die Engländer ließen mittlerweile niemanden mehr herein. Ich denke, sie hätte früher im Jahr einreisen können, wenn ich in der Lage gewesen wäre, 50 Pfund für ihren Antrag aufzubringen. Wenn man das in der heutigen Währung umrechnen würde, wären es ungefähr 8000 Dollar. Woher sollte ein 14-jähriges Kind, das in einem fremden Land alleine war und kaum ein Wort Englisch sprach, das nehmen? Niemand wollte diesen Betrag auslegen. Ich habe nur gehofft, sie wäre inzwischen in einem Versteck oder irgendwo an einem sicheren Ort angekommen. Und dann geschah wirklich etwas Schönes. Eines Tages fuhr dieses große, schwarze Auto vor das Haus. Ein Mann hat die Türe geöffnet und eine sehr elegante und sehr alte Frau ist erschienen. Und wir wurden Mrs. Marks vom Kaufhaus Marks & Spencer vorgestellt. Ich schätze, sie muss nahezu 90 Jahre alt gewesen sein und sie sah aus wie die Queen Mary. Also zumindest ist sie mir so erschienen. Aber anders als Queen Mary sprach Mrs. Marks Jiddisch, was ich gar nicht konnte. Und ich habe gesagt, dass ich weder Jiddisch noch sonderlich viel Englisch kann. Noch nicht. Und das hat ihr gefallen. Mrs. Marks hat uns der Form halber adoptiert und für alles gesorgt. Bettzeug, Kleider, alles, was wir benötigt haben. Nach einiger Zeit sind wir nach Manchester gegangen und Ilse und ich haben uns als freiwillige Luftschutzhelferinnen gemeldet. Wir hatten Helme und blaue Uniformen und jedes Mal, wenn die Sirenen losgingen, mussten wir zum nächsten Sammelpunkt laufen. Die ersten Bombenangriffe, an die ich mich erinnere, haben im September stattgefunden. Aber die eigentlich fürchterlichen Bombardements ereigneten sich ein paar Nächte vor Weihnachten 1940. Während des Blitzkriegs mussten wir den Küstenbereich verlassen. Gebäude sind in Flammen aufgegangen und zu Schutt zusammengefallen. Überall war Feuer. Wir waren zu jung, um als feindliche Ausländer interniert zu werden, sind aber regelmäßig von der Polizei kontrolliert worden. In all dieser Zeit habe ich, so oft ich konnte, an meine Mutter geschrieben. Und eines Tages ist ein Brief, den ich an sie gesandt hatte, als unzustellbar zurückgekommen. Die Tage folgten einer auf den anderen. Ich habe in einer Uniformfabrik gearbeitet. Mein Bruder, der ebenfalls nach England gekommen war, wurde 9 Monate lang als feindlicher Ausländer auf der Isle of Man interniert. Danach ist er, so schnell er nur konnte, in die britische Armee eingetreten und kämpfte für die Befreiung Frankreichs. Ilse hat in einem Kaufhaus gearbeitet und als im Mai 1945 der Krieg endete, hörte sie von ihren Eltern. Sie hatten überlebt. Aber von meiner Mutter habe ich nichts gehört. Ich habe immer gehofft, etwas zu erfahren. Aber mit der Zeit ist mir klar geworden, dass ich nach Wien zurückgehen muss, wenn ich etwas herausfinden will. Am 2. Oktober 1946 bin ich angekommen. Wien war sehr heftig bombardiert worden. Überall gab es Schutt und Ruinen. Ich habe sofort Suchformulare ausgefüllt, um nach meiner Mutter zu forschen. Dann wartete ich. Eines Abends bin ich mit einigen Freunden in den Stadtpark gegangen, weil dort eine Tanzveranstaltung unter freiem Himmel stattfand. Ein russischer Soldat in Zivilkleidung hat mich zum Tanzen aufgefordert. Er war sehr freundlich und hat mich gefragt, warum ich nicht so gut Deutsch spreche. Ich habe es ihm gesagt. Ich hatte 8 Jahre in England verbracht. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich jüdisch bin. Er hat mich nur angeschaut. Er hat gesagt, er komme aus Minsk. Und er hat gesagt, dass er und seine Eltern 1942 viel Rauch von einem Ort in der Nähe von Minsk aufsteigen gesehen haben, der Mali Trostinec hieß. Das war kein Konzentrationslager. Es war ein Ort allein dafür, um Menschen sofort zu ermorden. Gleich am nächsten Tag bin ich zur israelitischen Kultusgemeinde gegangen. Dort erhielt ich ein Papier. Ich las: Malvine Pistol wurde nach Minsk deportiert und dann nach Mali Trostinec. Sie war am 26. Mai 1942 ermordet worden. Jetzt wusste ich es. Und nun war ich wirklich allein. Eines Abends sind mein Bruder Harry und ich ins Café Beethoven zum Pessach-Seder gegangen. Es war April 1947. Der Seder wurde für ehemalige Soldaten der alliierten Armeen veranstaltet. Ich habe begonnen, mich mit diesem rothaarigen jungen Mann zu unterhalten. Gut aussehend ist er gewesen, flott in seiner Uniform und offenbar ziemlich klug. Sein Name war Otto Suschny und wir waren nur ein paar Straßen voneinander entfernt aufgewachsen, hatten uns aber nie kennengelernt. Otto war nach Palästina geflohen und seine Eltern waren auch in Mali Trostinec ermordet worden. Er hatte mir erzählt, er sei in Palästina in die britische Armee eingetreten und habe mit ihr in Italien gekämpft. Er war gerade erst wieder nach Hause zurückgekommen, um niemanden mehr lebend zu finden. Otto hat an der Universität Chemie studiert, aber er hat auch einer Gruppe angehört, die Kriegsverbrecher suchten. Letzten Endes haben sie beinahe 100 von ihnen ins Gefängnis gebracht, aber das war natürlich lange nicht genug. Er hat mir gesagt, dass sie diejenigen, die sie an die Rote Armee ausgeliefert hatten, nicht so schnell nach Hause kommen würden. Otto und ich haben 1954 geheiratet. Wir haben 3 Kinder und nachdem er seinen Doktor gemacht hat, arbeitete Otto mehr als 25 Jahre lang für die Internationale Atomenergieorganisation. Wir haben hier in Wien unseren Frieden gefunden. Wir haben uns in der jüdischen Gemeinde engagiert, aber die Vergangenheit hat uns niemals in Ruhe gelassen. Ich erinnere mich, wie ich 1984 zu einem Besuch nach England zurückkehrte. Es hat dort ein Emigrantentreffen in Southport gegeben und viele von uns Kindertransportkindern kamen. Bei dieser Gelegenheit habe ich mit einer Frau gesprochen, die im Krieg im jüdischen Komitee gearbeitet hat. Ich habe begonnen, von meiner Mutter zu erzählen und je mehr ich erzählte, desto wütender wurde ich. Plötzlich habe ich wieder alles vor mir gesehen. Ich habe gesagt, dass meine Mutter wegen lausiger 50 Pfund ermordet wurde, die ich später 10-fach, ja 100-fach hätte zurückzahlen können. Nachher ist mir klar geworden, dass die Frau, mit der ich gesprochen hatte, dafür nicht verantwortlich war. Doch was machte ich mit meiner Wut, mit meinem Verlust? Was Österreich angeht, nein, ich habe mich hier niemals vollkommen wohlgefühlt. Ich habe mit ansehen müssen, was die Leute hier getan haben. Und viele haben uns auch nach der Rückkehr schief angeschaut. Wenn Otto und ich uns aber heute hier die jungen Leute ansehen, dann muss ich sagen, dass wir Hoffnung schöpfen aus dem, was wir sehen. Die Jungen, die lassen einen daran glauben.
Die Geschichte von Kitty Suschny wurde für uns von Sandra Scherwig in Wien eingesprochen. Verantwortlich für das Musik- und Sounddesign ist Ivo Spassov aus Sofia.